In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Das ist jetzt unsere erste Fernsehfolge. Antonia Ernst, die Sie und ihr ja schon aus der allerersten Podcast-Folge als erfahrene Dezernentin in Sachen Kapitaldelikte kennt, und ich, wir gucken uns gemeinsam eine Folge einer Krimiserie an und unterziehen die dann mal einem Realitätscheck. Hallo Toni, herzlich willkommen.
Hallo Sebastian.
Wir wollen eine Sache voranstellen. Uns ist schon klar, dass die Serie keinen allzu großen Realitätsanspruch erheben und dass alles fiktional ist. Und uns ist auch klar, dass es für Drehbuchautoren wenig spannend ist zu zeigen, wie Opfer von Straftaten Flyer von Beratungsstellen ausgehändigt bekommen, wie man stundenlang da sitzt und auf den passenden Dolmetscher wartet oder es auch langweilig ist, jetzt jedes Mal vor jeder Belehrung wieder ordnungsgemäß auch im Fernsehen zu belehren. Wir würden aber gerne einfach mal solche Folgen nehmen, bei 2, 3 Situationen erklären, wie das denn im echten Leben abliefe und dann auch mal gucken, ob es möglicherweise rechtswidrige Beweiserhebungen gab und vor allem auch, was in der Regel im Krimi zum Abschluss der Ermittlungen ja nicht mehr gezeigt wird. Würde Anklage erhoben? Zu welchem Gericht? Wegen welcher Delikte? Wie wäre die Straferwartung etwa? Und so weiter. Naheliegenderweise fangen wir heute mit einer Folge der ZDF-Serie Der Staatsanwalt an, nämlich der Folge Haustürgeschäfte. Wenn ich gespoilert werden möchte, kann sich die Folge vorher noch in der Mediathek anschauen. Da ist sie bis 2025 abrufbar. Und wir haben den entsprechenden Link auch in die Shownotes gepackt. Aber letztlich sozusagen ein bisschen erklären, was die Handlung ist, werden wir auch hier. Das Positive an der Serie. Erstmal ist ja, dass klar wird, wer Herrin des Ermittlungsverfahrens ist, nämlich die Staatsanwaltschaft. Dass also nicht die Polizei die Staatsanwaltschaft vor sich hertreibt, sondern dass die ganzen Ermittlungsbefugnisse, die im repressiven Tätigwerden die Polizeibeamten haben, letztlich von der Staatsanwaltschaft abgeleitet sind und die Staatsanwaltschaft auch selber durchsuchen könnte, vernehmen könnte, was hier unser Staatsanwalt auch macht und auch diverse andere Beweiserhebungen selber durchführen könnte und sich eben in der Regel nur der Polizei bedient. Das hat zum einen Gründe der kriminalistischen Erfahrung, das hat aber auch vor allem irgendwie Gründe der Durchsetzbarkeit des Ganzen, denn wenn man alleine als Staatsanwältin oder Staatsanwalt bei dem Vereinsheim irgendeiner Rockergang steht und sagt, ich will hier mal ein paar Waffen beschlagnahmen, ist wahrscheinlich die Durchsetzungsfähigkeit dieses Durchsuchungsbeschlusses nicht so gegeben, wie wenn die Polizei mit dem SEK vor der Tür steht. Aber nichtsdestotrotz, das erstmal mit stolz geschwellter Brust, wir sind die Herren des Ermittlungsverfahrens. Inhaltlich geht es in dieser Folge Haustürgeschäfte darum, dass ein Klempner namens Anton Bruch tot in seiner Garage aufgefunden wird. Der Motor des Autos läuft, zudem hat er Kopfverletzungen und erstaunlicherweise ist schon vor der Kriminalpolizei und auch schon vor der Staatsanwaltschaft die Rechtsmedizinerin Dr. Judith Engel vor Ort. Ist mit ihren Untersuchungen auch schon fertig und während im Hintergrund die Spurensicherung noch in Vollkörperschutzanzügen durch die Gegend läuft, laufen alle, insbesondere eben Staatsanwalt Bernd Reuter und seine beiden persönlichen Kriminalbeamten Julia Schröder und Alexander Witte kreuz und quer, wenig spurenschonend über den Tatort. Toni, zu deinen Kapzeiten, wie viele persönliche Polizeibeamte hattest du immer an deiner Seite?
Das wäre sehr interessant gewesen, wenn ich da wirklich persönliche Leute gehabt hätte. Aber letztendlich sind das natürlich verschiedene Mordkommissionen, die für alle Staatsanwälte und Staatsanwältinnen der Kap-Abteilung tätig sind und als Polizisten ihren Job machen. Persönliche Polizeibeamte hat man da gar nicht.
Und wie wäre das mit dem Eintreffen am Tatort?
Also ich wäre sehr verwundert, wenn ich quasi eine der Letzten wäre, die da hinkommt, vor allem wenn ich nach der Rechtsmedizin dorthin komme. Und ich glaube, wenn man die Rechtsmediziner und Rechtsmedizinerinnen hier aus unseren beiden Instituten fragen würde, würden die sich zwar sehr freuen, wenn sie auch vor der Spurensicherung einfach schon ihre Arbeit erledigen könnten, aber meistens gestaltet es sich doch so, dass die genau wie ich, die sind, die am allerlängsten warten, bis sie überhaupt irgendwo ran dürfen, vor allem an den Leichnam.
Das heißt sozusagen, die klassische Reihenfolge wäre Kriminaldauerdienst, dann kommt Spurensicherung und MOKO und dann so langsam irgendwann später Rechtsmedizin und dann darfst du auch mal ran.
Genau, so schaut's aus.
Okay, kommen wir mal doch mal zu der rechtsmedizinischen Einschätzung und die kriegen wir hier gleich schon am Tatort auf ein erstes Befragen geliefert und da gibt es den folgenden Dialog.
Guten Morgen, Frau Dr. Engel.
Morgen weiter.
Na, können wir von einer Kohlenmonoxidvergiftung ausgehen?
Momentan ja. Warten wir die Obduktion mal ab. Er hat Abschürfungen an den Händen und an den Knien.
Theoretisch kann er die sich selbst zugezogen haben, wenn er versucht hat, auf allen Vieren zum Tor zu kriechen.
Und er hat hier am Hinterkopf eine Platzwunde. Wahrscheinlich ist er hier hingefallen.
Ja. Todeszeitpunkt?
Zwischen 20 Uhr und Mitternacht.
Tja, war das ein Suizid oder sollte es aussehen wie ein Suizid?
Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.
Erstaunlich, dass irgendwie, also ich bin beeindruckt sozusagen, was die Rechtsmedizin alles kann, schon irgendwie quasi direkt am Tatort da so sagen und dann auf einmal dann doch dieser Rückzieher, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.
Naja, dieser letzte Satz, nämlich genau der, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, ist eigentlich der einzige Satz, der irgendwas mit der Realität zu tun haben könnte. Also erstens ja schon interessant, dass die Rechtsmedizinerin da schon davon ausgeht, dass es eine Obduktion geben wird, obwohl die anscheinend weder von der Staatsanwaltschaft angeordnet wurde, beziehungsweise vom Gericht beschlossen wurde. Und
immerhin hat sie noch nicht damit angefangen.
Bitte?
Immerhin hat sie noch nicht damit angefangen.
Immerhin noch nicht, ja, das wäre nun wirklich unprofessionell gewesen. Aber ja, auch alles andere und mein absoluter Liebling, den man ja nicht nur hier bei der Folge sieht, sondern in vielen deutschen Krimi-Folgen, immer die Frage nach dem Todeszeitpunkt, die wirklich immer herrlich eng eingegrenzt wird. Hier haben wir ein 4-Stunden-Fenster, das habe ich so noch nicht erlebt und das ist auch einfach nicht möglich.
Du weißt, in anderen Folgen, die auch dann tatsächlich schon ganz genau der Todeszeitpunkt genannt werden kann. Das muss um 22 Uhr oder 22 Uhr bis 22.30 Uhr gewesen sein und so weiter. Was macht denn die Eingrenzung auf einen Todeszeitpunkt so schwierig?
Also letztendlich, wenn wir jetzt andere Beweismittel wie Videoaufnahmen oder sowas außen vor lassen und nur die rechtsmedizinischen Möglichkeiten uns anschauen, dann ist die Todeszeitbestimmung vor allem oder kann vor allem daran festgestellt werden, dass man einen Vergleich nimmt zwischen der Kernkörpertemperatur des Leichnams und der Außentemperatur. Und daran kann dann schon bestimmt werden, wie lange der Leichnam wohl so lag. Ab einer bestimmten Zeit, also eigentlich alles so ab 6 Stunden aufwärts, wird eh schwierig, weil weiter kühlt dann eigentlich der Leichnam nicht mehr aus. Und dann geht schon daran, dass man sich fragen muss, haben wir Fäulungserscheinungen in ganz extremen Fällen? Sind vielleicht schon ein paar Bewohner auf der Leiche zu sehen? Das sind dann so Dinge, wo man dann ungefähre Zeitfenster, und da rede ich eher so von, sind es nur wenige Tage oder müssen wir hier schon von Wochen reden?
Genau, da gibt es ja auch tatsächlich diese, also ich habe jetzt den Fachbegriff nicht parat, aber quasi diese Insektenforscher, die dann auch ganz genau sagen können, also in einem ersten Stadium wären die Maden von der und der Fliegensorte da und so weiter. Genau. Und je nachdem, wie das dann quasi vom Körperbefall und vom Verwesungsstadium her irgendwie dann festgestellt werden kann, kann man dann ungefähr schätzen.
Also, genau, also wie die Larvenentwicklung etc. ist, ja.
Wir bekommen dann später nochmal eine weitere Einschätzung unserer Rechtsmedizinerin Dr. Judith Engel, nämlich 2 Tage später, wenn die Obduktion gelaufen ist. Das heißt, in den 2 Tagen passiert erstmal gar nichts?
Das ist natürlich auch totaler Humbug, muss man ehrlich sagen. In diesen Fällen, wo wir unter Umständen von einem Tötungsdelikt ausgehen, erfolgt die Obduktion allerspätestens am nächsten Morgen. In einem solchen Fall wie hier, wo man eher den Anschein hat, dass es tagsüber, vormittags war das, der Leichenfund war, würde man eigentlich noch am selben Tag obduzieren.
Und die Staatsanwaltschaft ist damit dabei oder?
Immer. Also bei Tötungsfällen ist sie immer dabei. Das Gesetz sieht da nur eine Möglichkeit der Teilnahme vor. Aber wenn wir hier von einem möglichen Fremdverschulden ausgehen, dann wohnt die Staatsanwaltschaft eigentlich immer der Obduktion bei. Genauso wie Beamte der Polizei, die das Ganze aufnehmen. Fotografen der Polizei und auch immer zwingend, so sieht es das Gesetz vor, 2 Obduzenten.
Also das heißt, die Situation, die wir hier haben, die Obduktion ist erfolgt, der Staatsanwalt kommt bei der Rechtsmedizinerin vorbei und erkundigt sich nach dem Ergebnis, wäre theoretisch gesetzlich möglich, aber entspricht eigentlich nicht den Ermittlungsstandards.
Genau so.
Dann hören wir doch mal rein.
Der Tod von Anton Bruch ist wie vermutet durch eine Kohlenmonoxidvergiftung eingetreten. Sie hat zu einer Hirnschwellung mit Atem- und Kreislaufversagen geführt. Außerdem hatte er eine massive Hirnblutung.
Durch den Sturz auf den Boden?
Nein, es war ein Schlag gegen den Kopf. Sehen Sie hier? Mhm. Das ist der Bruch. Hämatome haben sich kaum ausbilden können, weil ihm der Schlag unmittelbar vor seinem Tod zugefügt wurde. Nach dem Schlag muss er eine Weile bewusstlos gewesen sein.
Es sollte also aussehen wie ein Suizid.
Vermutlich. Wir konnten auch Fremd-DNA sicherstellen.
Registriert? Mm-mm. Diese Hirnblutung, hätte die allein für seinen Tod ausgereicht? Ich meine, ohne den Schlag?
Nicht zwangsläufig.
Tox-Screen?
Alkohol kann ich ausschließen, Drogenscreening läuft noch.
Danke erstmal.
Gerne.
Also immerhin wird die Frage nach der Kausalität gestellt zwischen einer mutmaßlichen Tötungshandlung und dem tatsächlichen Eintritt des Todeserfolges. Wie schnell hat man DNA-Ergebnisse so in der Praxis?
Also wir sind bei Tötungsdelikten extrem schnell und bei extrem schnell reden wir dann so von, ich würde sagen, 3 Tagen. Und das ist dann aber auch nur für vereinzelte Fälle der Fall und nicht sofort am nächsten Tag. Und das ganz Interessante ist hier, dass anscheinend ja unterstellt wird, dass die Rechtsmedizin nicht nur die Fremd-DNA sichergestellt hat, sondern auch gleich abgeglichen hat, ob diese DNA im Register irgendwo vermerkt ist. Und das ist natürlich auch alles polizeiliche Aufgabe und nicht rechtsmedizinische.
Ließe sich denn so eine DNA-Beprobung beschleunigen?
Man kann die beschleunigen, indem man einfach bei der entsprechenden kriminaltechnischen Untersuchungsstelle sagt, es ist besonders dringlich. Aber es muss ja auch einfach aufgrund der chemischen Vorgänge, die da genutzt werden, um da die DNA zu extrahieren und sie abzugleichen, das dauert einfach auch eine gewisse Zeit. Also das ist nichts, wo ich sagen kann, ich brauche das mal in 10 Minuten.
Das sind chemische und biologische Prozesse, die dann eben einfach mit der Ausbildung der DNA aus der festgestellten DNA und so weiter, bis da was Untersuchungsfähiges dann da liegt,
genau. Einfach
ihre Zeit in Anspruch nehmen. Okay, apropos Chemie, die Kohlenmonoxidvergiftung ist tatsächlich etwas, worüber schon im Mai 2008 der Wissenschaftsjournalist Christoph Trösser in seiner Kolumne in der Zeit etwas geschrieben hat. Um es jetzt ein bisschen abzukürzen, aber seitdem es die 3-Wege-Katalysatoren gibt, ist es quasi relativ schwierig, sich über diese Kohlenmonoxid-Geschichte dann umzubringen, weil man einen so hohen Kohlenmonoxid-Spiegel im Blut haben muss, der gar nicht mehr ausgestoßen wird. Also insofern, er müsste länger als 10 Stunden mindestens liegen, um dann so ansatzweise, so schreibt das Trösser in der Zeit, einen ungefähren Prozentsatz haben, der irgendwie schwierig ist. Und die Autoren einer Studie, die er da zitiert, sagen, es ist keine letale CO-Intoxikation bei einem betriebswarmen, funktionstüchtigen Katalysator zu erwarten. Das Resultat von Christoph Trösser: Man kann sich mit den Abgasen moderner Autos nicht mehr so zuverlässig umbringen wie früher, auch wenn die Methode, und jetzt kommen wir zu unserer Podcast-Folge, immer noch als Klischee in Fernsehkrimis eingesetzt wird, aber allgemein lebensgefährlich ist es zumindest trotzdem. Hast du das irgendwann mal in deiner Praxis erlebt, dass dann trotzdem noch versucht wurde, solche Taten durch so eine Autogeschichte zu verschleiern? Kommt sowas vor?
Also durch Autogeschichten tatsächlich gar nichts mehr. Also wir haben immer noch Kohlenmonoxid-Tote, die sich suizidiert haben. Das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen unbedingt, wie das möglich ist, aber das hat nichts mit Autos zu tun, auch nicht mit diesem, was man aus so anderen Filmen kennt, dass da kompliziert ein Schlauch vom Auspuff in den Wagen reingeleitet wird. Solche Suizide kommen in der Praxis überhaupt nicht vor.
Also ich brauche zumindest einen Oldtimer ohne Cut.
Genau.
Okay. Anton Bruch ist jedenfalls tot, spätestens jetzt seit der Obduktion. Und es gibt verschiedene Spuren zu verfolgen für unseren Staatsanwalt und für seine beiden Polizeibeamten. Es gibt den unzufriedenen Kunden der Klempnerei. Es gibt die Ehefrau, die Geld in die marode Klempnerei hineingesteckt hat. Es gibt den Bruder, der in den Familienbetrieb unbedingt zurück möchte. Es gibt den schwarzarbeitenden Mitarbeiter Kevin Müller. Und es gibt noch einen Geschäftspartner, bei dem der Verstorbene dann irgendwelche Schulden hat. Jetzt interessant aus strafprozessualer Sicht ist, abgesehen davon, dass wir die ganze Folge hindurch ständig irgendwelche rechtswidrigen Durchsuchungen haben nach Pullovern und allen möglichen anderen Sachen und gezielte Suche nach Zufallsfunden. Also interessant ist jedenfalls vor allem, dass nie klar ist, ob diese ganzen Leute als Zeugen vernommen werden oder als Beschuldigte vernommen werden. Also da gibt es keinerlei klare prozessuale Klärung. Es erfolgen auch keine Belehrungen, sondern ja, stattdessen ist es immer so ein mehr oder weniger informelle Befragung mit einem vorwurfsvollen Unterton dabei. Und eigentlich müssten, wenn man so den Teaser der Sendung liest, eigentlich alle als Beschuldigte geführt werden und hätten alle komplett ein Aussageverweigerungsrecht. Denn da heißt es, je mehr potenzielle Verdächtige es in dem Fall gibt, desto mehr drängt sich Bernd Reuter, dem Staatsanwalt, das Gefühl auf, dass man ihm etwas verschweigen will. Um dieses komplexe Verbrechen aufzuklären, gilt es, eine harte Nuss zu knacken. Aber mehrere potenzielle Verdächtige, damit Anfangsverdacht, damit eigentlich zwingende Beschuldigtenbelehrung. Wie auch immer, auch die Vernehmungsqualität bleibt dann erstaunlich unambitioniert. Und wir haben eine kleine Lieblingsstelle.
Wo waren Sie gestern Abend? Sie glauben nicht. Ich war noch mit Kollegen auf dem Feierabendbier bei Rüdiger. Die haben uns dann nach Mitternacht rausgeschmissen, so gegen 2. Gut. Kann ich jetzt gehen, oder?
Ja, also absolut herrlich. Das war tatsächlich ja die komplette Vernehmung, die natürlich auch wieder vom Staatsanwalt, aber in den Polizeiräumlichkeiten durchgeführt wurde. Aber viel schöner ist es, dass ich glaube, die kürzeste Zeugenvernehmung, die ich jemals in einer Mordakte drin hatte, durfte sich so auf 20 Seiten bezogen haben. Sowas ist natürlich hier überhaupt nicht denkbar. Vor allem stellen sich ja sofort super viele Fragen. Wir waren bei Rüdiger. Wer ist Rüdiger? Gibt es da vielleicht irgendwelche Ermittlungsanhalte? Und niemals würde ein Staatsanwalt oder auch ein vernehmender Polizeibeamter seufzend aufstehen und den Zeugen zurücklassen ohne irgendwas.
Also abgesehen davon, dass auch gar nichts protokolliert wurde, es läuft kein Tonband mit, es wird nichts aufgeschrieben, die Vernehmung läuft allein und irgendwann ist halt irgendwie einfach Schluss und man geht.
Genau.
Also als gebürtiger Hesse, der auch ab und zu noch in seinem Heimatland ist, kenne ich auch Wiesbaden, das ist in der Nähe. Ich kenne es jetzt nicht so gut von der Kneipenszene her, aber ich würde auch da sozusagen aus eigener Anschauung ausschließen, dass ich war bei Rüdiger ein Feierabendbier trinken, so eindeutig ist, dass irgendwie Staatsanwaltschaft und Polizei sich sofort mit der Hand an die Stirn schlagen und sagen, ach klar, bei Rüdiger, dann wissen wir ja Bescheid. Aber gut, man lässt das irgendwie alles so stehen. Dann gab es in einem Nebenerzählstrang eine Stelle, die uns ziemlich fasziniert hat, nämlich dieser schwarz arbeitende Mitarbeiter Kevin Müller verlangt von einer Kundin Nachzahlung und darüber gerät man in Streit.
Was soll ich denn machen? Ich hätte es ja für einen alten Preis fertig gemacht. Aber ich meine, das waren zweimal mehr Arbeit, ne? Haben Sie ja gesehen. Haben Sie ja gesehen. Der Chef, der hat es falsch berechnet und ich brauche jetzt aber noch Material. Und die Preise, gehen voll ab, ne? Ja, es sind schwere Zeiten für uns alle. Ja,
wir haben eine Vereinbarung, ja? Mit Handschlag besiegelt. Das nennt sich mündlicher Vertrag.
Ja, genau, mündlicher Vertrag, absolut. Aber wenn ich es fertigstellen soll, dann brauche ich einen Vorschuss. 2.000. Ach gut, weil Sie es sind, 1,5. Hand drauf.
Jetzt mal Schluss mit lustig. Das werden jetzt auch keine 1.500 mehr. Das wird eine Anzeige wegen Betrugs. Zum Wagen, bitte.
Betrugs? Spinnst ja wohl, so Unverschämtheit.
Danke, Frau Brandt, für Ihre Hilfe. Wir kümmern uns.
Die Geschäftshandy bitte.
Sowas habe ich nicht.
Ja, doch.
Boah, du nervst, Alter. Ja. Hey, Vorsicht mit der Cab, ja?
Was in dieser Stelle noch mehr zu sehen als zu hören ist, unsere beiden Polizeibeamten standen die ganze Zeit während dieses Gesprächs versteckt in einer Toreinfahrt hinter dem Tor, haben das Gespräch also mit angehört. Dann aber auch noch mit dem Handy aufgenommen und haben es jetzt dem Kevin Müller vorgespielt, quasi als Vorhalt, bevor sie ihn wegen dieses versuchten Betruges, ja, also festnehmen, was auch immer, also jedenfalls seinen Kopf herunterdrücken und ihn auf die Rückbank ihres Polizeiautos setzen, aus irgendwelchen Gründen, ohne vorherige Fesselung und so weiter. Kleiner Lauschangriff, 100F, oder?
Genau, also eine kurze Szene, die sehr viele juristische Fragen aufwirft. Letztendlich, wenn ich das gesprochene Wort mitschneide, auch wenn ich es in der Öffentlichkeit mache, ist das strafprozessual eine Maßnahme nach 100F. Und da haben wir ja entsprechende Voraussetzungen, die wir da brauchen. Das Erste, was wir uns natürlich fragen müssen, ist, haben wir überhaupt ein Delikt im Sinne des Katalogs des 100a StPO? Weil nur dann wäre das überhaupt denkbar, dass wir hier eine rechtmäßige strafprozessuale Maßnahme haben.
Okay, also insofern, die sagen ja, das ist ein Betrug.
Ja, Betrug erstmal, wenn man sich den Katalog des 100a mal anguckt, so erstmal alleine nicht drin. Die Frage ist ja hier, wir haben es ja schon ein paar Mal auch gesagt, der da belauscht wurde, Kevin Müller, arbeitet ja schwarz wohl und es stellt sich so ein bisschen die Vermutung ein, dass er das hier auch nicht nur zum ersten Mal macht, diese Vorgehensweise, später höhere Preise zu verlangen als eigentlich ursprünglich vereinbart.
Wobei das Schwarzarbeiten an sich wahrscheinlich an dieser Stelle noch nicht strafbar wäre, weil dafür ja der Anknüpfungspunkt dann quasi immer ist, dass ich die Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit dann nicht ordnungsgemäß versteuere. Das wissen wir ja noch gar nicht, ob er die nicht hier doch ordnungsgemäß versteuern würde. Und was den Betrug betrifft, wäre es eigentlich eine Konstellation des Eingehungsbetrugs. Das heißt, wir bräuchten eigentlich Anhaltspunkte dafür, dass schon zu dem Zeitpunkt, als jetzt Kevin Müller oder die Klempnerei Bruch mit Frau Brandt diesen Vertrag geschlossen hat, schon klar war, wir nehmen erstmal irgendwie einen bestimmten Preis und dann später werden wir diesen Preis erhöhen, wenn sie irgendwie nicht mehr die Klempnerei wechseln kann, haben wir sie da drin. Dafür haben wir eigentlich, gut, aber das mag es auch dem Nebenstrang geschuldet sein, außer wirklich keine Anhaltspunkte.
Eigentlich nicht, aber wenn wir mal da nicht so streng sein wollen und sagen wollen, na gut, ein Anfangsverdacht, wäre es ja trotzdem erstmal nur ein Betrug. Und die einzige Möglichkeit, wie wir vielleicht in den Katalog des Paragraphen 100a reinkämen, wäre, wenn wir von einer Gewerbsmäßigkeit ausgehen würden. Also sagen würden, dass er diese Masche anwenden will, um sich auf Dauer eine erhebliche Einnahmequelle zu verschaffen.
Und wir haben vorher bei einem anderen Kunden auch noch das Problem, dass da die Polizeibeamten gar nichts vom Betrug sagen, sondern da fröhlich nachfragen, ob er sich möglicherweise irgendwie hier erpresst fühlt oder ob er erpresst wird. Also auch da wieder, wir bräuchten eine Nötigung, wir bräuchten eine Verwerflichkeit, würde dann zumindest die Frage aufwerfen, ob die schwere Erreichbarkeit von Handwerkern, die ein bereits begonnenes Bauprojekt dann fortsetzen, dann tatsächlich schon im Rahmen einer Mittelzweckrelation verwerflich wäre und so weiter. Also es gibt zumindest nicht viel her, was den Anfangsverdacht betrifft, aber von mir aus sind wir wohlwollend und sagen wir, gewerbsmäßiger Betrug haben wir hier. Dann haben wir hier einen schönen Lockspitzel-Einsatz. Mhm. Frau Brandt lässt sich von der Polizei instrumentalisieren und führt dieses Nachverhandlungsgespräch.
Genau, Lockspitzel-Einsatz, ein ja doch sehr umstrittener, eine umstrittene polizeiliche Methode. Gerade wenn man sich mal so ein bisschen anschaut, dass auf europäischer Ebene der Europäische Gerichtshof da eher sehr skeptisch ist, vielleicht sogar auch ein Verfahrenshindernis eigentlich annehmen will. Der BGH das allerdings nach wie vor in seiner Rechtsprechung nicht so sieht. Man muss gucken, was da noch kommt.
Genau, also es wird irgendwie quasi immer an Fair Trial festgemacht und im Augenblick, so im Zeitpunkt der Aufnahme, wird gerade ein Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums diskutiert, in dem auch quasi das Recht der verdeckten Ermittler, der V-Personen und auch der Lockspitzel-Einsatz ein bisschen anders ausgeformt werden muss. Das ist aber noch quasi zu Beginn des Gesetzgebungsverfahrens noch Referentenentwurf und so weiter und deshalb noch alles komplett offen, wie sich das entwickelt. Aber jedenfalls zu einer Unverwertbarkeit des ganzen Gesprächs würde das nicht führen. Die Handyaufnahme selbst wäre wahrscheinlich unverwertbar. Wir haben keinen richterlichen Beschluss dafür. Wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass es die quasi Ultima Ratio der Ermittlungsmaßnahmen gewesen wäre.
Genau.
Und wir haben vor allem auch überhaupt keine Notwendigkeit dafür. Wir
Gar
haben
nicht.
Drei Zeugen.
Ja.
Wir haben Frau Brandt, wir haben die beiden Polizeibeamten. Es gibt keinen Grund, warum man ausgerechnet dieses komische Gespräch dann auch noch illegal auf dem Handy mitschneidet. Apropos Telefon, Kevin Müller gibt dann auch noch sein Telefon heraus.
Ja, wir wollen mal sagen, dass das eine freiwillige Herausgabe war und keine Beschlagnahme des Telefons durch die Polizei. Auch das könnte man sicherlich anders sehen. So richtig freiwillig war das wohl nicht. Wenn es dann eine Beschlagnahme gewesen sein sollte, dann wäre hier schon die Frage, es hat ja offensichtlich die Polizei einfach aus eigenem Gutdünken gemacht. Ist da so Gefahr im Verzug anzunehmen? Das wäre quasi die einzige Konstellation, wo sie das machen könnten. Ansonsten bedurfte es eigentlich auch hier eines richterlichen Beschlusses, beziehungsweise müssten sie zumindest die Staatsanwaltschaft anrufen. Das wurde hier anscheinend nicht für notwendig erachtet.
Man braucht ja auch das Telefon zum Aufnehmen von irgendwelchen Gesprächen. Da kann man ja nicht noch parallel mit der Staatsanwaltschaft telefonieren. Und warum haben die den jetzt mitgenommen?
Ja, das bleibt die große Frage. Also eine vorläufige Festnahme wohl hoffentlich eher nicht. Weil, also, dass sie ihnen hier irgendwie einen Haftrichter vorführen wollen oder sowas, ist ja nicht ersichtlich.
Das wäre dann 127.2.
Genau. Es bleibt natürlich, was die Polizei machen kann, zur sogenannten erkennungsdienstlichen Behandlung Leute mitnehmen, zur Identitätsfeststellung. Ja, wir wollen mal unterstellen, dass sie hier noch nicht viel mehr wussten, als dass es sich um Kevin Müller handeln soll, der hier unter Umständen sich strafbar gemacht hat. Insofern, dann könnten sie ihn auch mitnehmen. Interessanterweise nach Ausweispapieren oder ähnliches haben sie ihn vorher nicht gefragt.
Aber insofern wäre es dann zumindest irgendwie ein 163b oder eben die ED-Behandlung nach 81b und so weiter, die das ermöglichen würde. Und dann wäre das irgendwie zumindest gerechtfertigt, auch wenn man dann wahrscheinlich keinen Grund hat, praktisch den irgendwie so ins Auto reinzudrücken, wie man das dann hier gemacht hat. Okay, letztlich spielt diese ganze Handwerker-Schwarzarbeitsgeschichte, den unsanierten Bädern und so weiter, für den eigentlichen Fall, nämlich den Tod von Anton Bruch, überhaupt gar keine Rolle. Es stellt sich dann heraus, die Ehefrau hat ein Verhältnis mit diesem befreundeten Bauunternehmer und will eigentlich ihren Mann verlassen. Und um das möglich zu machen, hat sie ihm ein Schlafmittel verabreicht, Diazepam. Sie packt die Koffer, verlässt das Haus, er versucht trotzdem, sie aufzuhalten und es kommt erstmal zu einer Streitigkeit, dann kommt der Bauunternehmer auch dazu, es kommt zu einer Rangelei und in diesem Verlauf der Rangelei geht es Anton Bruch in der Garage zu Boden, schlägt mit dem Kopf auf und bleibt liegen. Jetzt halten Ehefrau und Bauunternehmer ihn für tot und wollen wegfahren. Und aus irgendeinem Grund, da kommen wir jetzt auch gleich noch dazu, fährt man nicht gleich los, sondern der Bauunternehmer geht nochmal kurz zurück, macht den Motor des Autos an, täuscht also diesen Kohlenmonoxid-Suizid dann quasi vor und löst dann mit der Fernbedienung das Rolltor der Garage von außen auf und das Rolltor beginnt sich zu schließen und die Garage geht langsam zu. Und dann zieht er jedenfalls, während das Rolltor sich weiter schließt, dass Anton Bruch noch lebt. Der zuckt ein bisschen mit der Hand, mit dem Kopf und so weiter. Er erkennt das auch tatsächlich und wirft die Fernbedienung für das Rolltor in die Garage und lässt sich das Rolltor und die Garage weiter schließen. Steigt ins Auto, verrät der Ehefrau nichts und beide hauen ab. Und letztlich führt das dann zu dem Tod durch Kohlenmonoxidvergiftung. Also stellt sich die klassische Klausurfrage, wie haben sich denn jetzt eigentlich die Beteiligten strafbar gemacht? Und das fragen auch die beiden Polizisten den Staatsanwalt.
Was passiert denn jetzt eigentlich mit Monika Bruch?
Ich würde sagen, das läuft auf unterlassene Hilfeleistung raus.
Das mit Sicherheit nicht. Also das kann man sagen. Wenn man sich jetzt erstmal die Ehefrau anschaut, was die gemacht hat, die war ja an der Rangelei und so gar nicht beteiligt. Also das Einzige, was man ihr vorwerfen kann, ist, dass sie dem Anton Bruch ohne dessen Wissen Schlafmittel verabreicht hat.
Und das wäre dann eine gefährliche Körperverletzung nach 224 Nummer 1.
Genau.
Verabreichung von irgendwelchen Mitteln. Und vor allem die unterlassene Hilfeleistung setzt ja auch auf der subjektiven Ebene voraus, dass ich glauben muss, dass Hilfe noch möglich wäre.
Und das
wenn sie wie ausgeht, er ist tot.
Dann wird da wohl keine Hilfe mehr angedacht gewesen sein.
Genau. Also insofern die rechtliche Einschätzung unseres Staatsanwalts ist ja schon mal jedenfalls, also bei allem, was in Klausuren und so weiter vertretbar ist, das ist unvertretbar. Würde ich mir vielleicht so weit aus dem Fenster lehnen.
Ja.
Und lange diskutiert haben wir, was mit dem Bauunternehmer ist.
Das ist tatsächlich interessant. Also im Rahmen dieser Rangelei versetzt er dem Anton Bruch ja diesen Schlag, der dazu führt, dass der zu Boden geht. Man muss aber dazu sagen, vor diesem Schlag ist er ja auch deutlich angegriffen worden durch den Anton Bruch, der das halt nicht akzeptieren wollte, dass der Bauunternehmer mit seiner Ehefrau abhaut. Und da muss man sagen, also wenn ich angegriffen werde und mich dagegen wehre und jemandem einen Schlag versetze, dann spricht da ziemlich viel für Notwehr.
Also haben wir insofern einfach nur die Körperverletzung, aber gerechtfertigt durch Notwehr. Und das Problem beschäftigt uns dann auch noch weiter, denn bei der eigentlichen Schlüsselgeschichte haben wir die erste Frage, ist das hier jetzt ein Tötungsdelikt durch Unterlassen oder durch aktives Tun? Ich glaube, da waren wir uns doch jetzt einigermaßen einig zu sagen, wir gehen eigentlich eher von einem Unterlassen aus, denn das den Schlüssel in die Garage werfen ist zwar ein aktiv sich der Rettungsmöglichkeit oder der naheliegenden Rettungsmöglichkeit begeben, aber nichtsdestotrotz liegt eigentlich der Schwerpunkt in dieser Abgrenzung auf dem Unterlassen, auf dem Nicht-Eingreifen, sondern einfach das Geschehen, das Rolltor läuft bereits und so weiter, seinen Lauf lassen. Also hätten wir die Unterlassensstrafbarkeit und damit stellt sich erstmal die Frage, woraus ergibt sich denn jetzt für den Bauunternehmer überhaupt die Garantenpflicht?
Genau, also insofern eigentlich ein schöner Klausurfall, möchte man fast sagen, weil das Erste, woran man hier mit Sicherheit denken würde, wäre erstmal die Ingerenz, also ein pflichtwidriges Vorverhalten, weil er ihn ja niedergeschlagen hat und er da benommen, vielleicht sogar kurz bewusstlos am Boden lag. Wir haben ja aber schon festgestellt, dieser Schlag ist durch Notwehr gerechtfertigt, stellt also keine strafbare Handlung dar. Und insofern sind wir eigentlich dazu gekommen, Ingerenz kann es hier nicht sein.
Wobei es natürlich nicht unerwähnt bleiben soll, dass es Literaturmeinungen gibt, die sagen, es braucht kein pflichtwidriges Vorverhalten, sondern allgemein nur ein entsprechendes Vorverhalten für die Ingerenz. Aber wir bleiben mal brav auf Rechtsprechungslinie und sagen Ingerenz nein.
Ja.
Und jetzt?
Ja, dann stellt sich ja die Frage, wir haben zwar noch viele mögliche Garantenstellungen, die Literatur und Rechtsprechung so vorsehen, einschlägig ist hier aber unserer Meinung eigentlich nur noch eine. Und das wäre die Verantwortlichkeit für die Schaffung einer Gefahrenquelle.
Und das läge dann darin, dass quasi Motor angestellt wurde und Garage geschlossen wird und er das alles veranlasst hat als Gefahrenquelle und genau und dann eben doch nicht mehr eingreift.
Genau.
Wobei es ja ursprünglich, als er es geschaffen hat, keine Gefahrenquelle war, weil er da ja noch davon ausging, dass er tot ist.
Aber wir wissen ja alle, dass auch wenn jemand diese Gefahrenquelle unterhält, reicht das auch unter Umständen aus, um eine Garantenstellung zu manifestieren.
Gut, die nächste Frage, mit der wir uns ja auseinandersetzen müssen, ist die Frage Mordmerkmale. Und so auf den ersten Blick, wegen der vorangegangenen Körperverletzung, würde sich hier erstmal die Verdeckungsabsicht aufdrängen. Haben wir eine?
Also ich würde sagen, ja. Weil letztendlich Für mich ist der einzige Grund, warum er das Ganze fingiert mit dem Kohlenmonoxid-Suizid etc., der, dass er etwas verdecken will. Auch wenn er vielleicht hinsichtlich der vorangegangenen Körperverletzung gerechtfertigt war, weiß er das entweder nicht, und das reicht ja, dass er irrig davon ausgeht, dass er eine Straftat, für die er belangt werden kann, begangen hat. Oder er denkt vielleicht, ja, ich war zwar gerechtfertigt irgendwie durch die Notwehr, aber die würde wahrscheinlich nicht rechtfertigen, dass der am Ende tot ist. Das denkt er ja, bevor er das Ganze mit der Garage in Gang setzt. Und auch dann wären wir in der Verdeckungsabsicht drin.
Ist doch aber letztlich irgendwie komplett unfair, hier von der Verdeckungsabsicht auszugehen. Also tatsächlich, es gab keine Straftat, die hätte verdeckt werden können. Und also, wenn ich jetzt nicht gewohnt bin, regelmäßig irgendwie Leute umzubringen und so weiter, sondern in so ein Unfallgeschehen reinkomme, bin ich doch auch bestenfalls irgendwie menschlich überfordert, handle nicht rational und so weiter, sondern ist das quasi eher irgendeine Art Übersprungshandlung. Und selbst wenn das irgendwie in Richtung einer Verdeckung gehen würde, dass da noch irgendetwas ist und möglicherweise ein Notwehrexzess vorgelegen hat oder irgendetwas in dieser Richtung, dann würde es mir doch zumindest irgendwie an der Absichtskomponente fehlen. Dann hätte ich vielleicht irgendwie Billigungsvorsatz hinsichtlich der Verdeckung oder Dolus directus zweiten Grades oder etwas in dieser Richtung, aber doch keine Absicht.
Ach, das finde ich schon. Es ist ja letztendlich ein subjektives Mordmerkmal. Und was will er denn bezwecken, von mir aus auch mit dieser Übersprungshandlung, wenn nicht, dass er für etwas nicht belangt wird, was er gemacht hat?
Also würden wir quasi einfach aus dieser Übersprungshandlung irgendwie ihm einen Strick drehen und sagen, du wolltest jedenfalls verdecken.
Ich finde es einen guten Nachweis dafür.
Okay, dann lassen wir die Verdeckungsabsicht mal so stehen und kommen mal zu einem anderen Mordmerkmal, nämlich den sonstigen niedrigen Beweggründen.
Also fand ich ja hier auch sehr eindeutig. Wir haben die Konstellation, die Ehefrau möchte zusammen mit dem Bauunternehmer ein neues Leben beginnen, dieser Ehe entfließen, und der Bauunternehmer will vor allem auch mit dir durchbrennen. Und ich würde mal ganz spontan sagen, dass es auf der Hand liegt, dass sein Begehr war, als er gesehen hat, dass der noch lebt, dass er den, seinen quasi Nebenbuhler, aus dem Weg schaffen wollte, um in wunderbarer, liebevoller Beziehung zu der dann ja wohl verwitweten Dame zu leben. Und das sehe ich als besonders verachtenswerte, verwerfliche Gründe an und somit niedrige Beweggründe.
Wobei ich, aber da müsste man sich jetzt wahrscheinlich diese Szene wirklich nochmal im Detail angucken, dann eben eher davon ausgegangen bin, okay, er lässt das jetzt mit dem Tod so geschehen, aber dass man da jetzt eine gemeinsame Lebensplanung entwickelt hätte, habe ich jetzt da nicht so daraus gelesen, aber vielleicht bin ich da auch etwas prosaisch unterwegs. Also je nachdem wäre man dann möglicherweise bei einem nicht ausreichenden Motivbündel für die niedrigen Beweggründe, oder aber man wäre eben bei dem Thema, die Frau für sich zu gewinnen zu wollen und dabei quasi über Leichen zu gehen oder durch Unterlassen über Leichen zu gehen, damit dann eben doch bei den niedrigen Beweggründen. Also letztlich eine gefährliche Körperverletzung für die Ehefrau. Für den Bauunternehmer wird es wohl doch auf den Mord durch Unterlassen hinauslaufen. Damit also die Schwurgerichtsanklage. Die Strafe wäre entsprechend zu mildern, weil Unterlassen nach § 13 auf 49 StGB verweist und wir dann eben nicht mehr von lebenslang ausgehen, sondern von 15 Jahren als theoretische Höchststrafe, die ihn dazu erwarten haben. Wir haben einen schönen Haftgrund, mindestens nach 112 Absatz 3, genau. Weil wir eine entsprechende Katalogtat dann dafür haben. Also insofern zumindest die Festnahme des Bauunternehmers zum Schluss erscheint uns einigermaßen gerechtfertigt und rechtlich vertretbar, weil der wohl für einige Zeit hinter Gittern verschwinden sollte.
Genau.
Insgesamt bleibt es jedenfalls moralisch eher schwierig. Wir sagen aber trotzdem für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und haben auch noch ein paar weise Worte von Staatsanwalt Bernd Reuter aus dieser Folge zum Abschluss, zum Nachdenken, zum Nachsinnen über das, was wir hier alles machen.
Zwischen legal und menschlich klafft manchmal eine riesengroße Lücke. Schade eigentlich.
Schade eigentlich.
Genau.
Die Prozessbeteiligten, bitte.